Liebe Geschwister, ich freue mich, euch zu begrüßen zu dieser Leserfreizeit, der schmale Weg. Wir wollen miteinander an diesen Abenden den Titusbrief betrachten. Wir versuchen, durch alle drei Kapitel zu kommen und haben heute das erste Thema unter der Überschrift biblische Voraussetzungen für Älteste in der Gemeinde. Wir schlagen auf und lesen gemeinsam den Brief des Apostels Paulus an seinen geistlichen Schüler Titus. Das steht nach den Timotheusbriefen, kommt dieser kleine Titusbrief. Ich hoffe, ihr findet ihn gleich. Und dann möchte ich mit uns gemeinsam lesen. Wir betrachten heute Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. An Titus, meinen rechten Sohn, nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Aufseher soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns dieses Wort geschenkt hast, wo du auch ganz klare Ordnung gegeben hast an deine Gemeinde, wer als Ältester ihr dienen soll und wer nicht. Herr, lass uns auch danach leben und erkennen, was unseren Gemeinden dient, nach deinem Willen. Amen. Bevor ich auf das Thema eingehe, biblische Voraussetzungen für Älteste in der Gemeinde, zunächst kurz eine ganz kurze Einleitung zum Titusbrief. Titus ist wie auch Timotheus ein geistlicher Sohn des Apostels Paulus. Er hat ihn auf einer seiner Missionsreisen wohl kennengelernt und er hat sich bei Paulus bekehrt, der Titus, und Paulus hat ihn auch zum Teil mitgenommen. Das geht aus den Paulusbriefen hervor. In Apostelgeschichte selber kommt der Name Titus nicht vor, aber in den Paulusbriefen recht häufig, so auch etwa im zweiten Korintherbrief, Kapitel 7 und 8, da wird deutlich, dass Titus den Tränenbrief nach Korinth übergeben hat, der uns leider nicht erhalten ist, des Apostels Paulus, der Tränenbrief, und dann auch die positive Antwort dem Apostel überreicht hat, dass sie Buße getan haben über diese Dinge, die der Apostel im Auftrag Gottes ihnen vor Augen gehalten hat. Auch die Kollekte, die gesammelt wurde, wurde von Titus mit verantwortet. Das geht aus 2. Korinther 8 hervor. Und auch in Galaterbrief, Kapitel 2, kommt Titus vor. Ich lese einmal diese Stelle. Galater 2, Vers 3. Da lesen wir: Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Als der Apostel Paulus auf den Missionsreisen war, hat es dann in den Galatern auch vorgelegt. Und daraus geht hervor aus Galater 2, Vers 3, dass also Titus ein Grieche war, also kein Jude, sondern aus den Heidennationen stammte. Und er wurde also nicht gezwungen zur Beschneidung. Das war ein Argument in der Auseinandersetzung mit den Judaisten, was auch im Titusbrief noch eine gewisse Rolle spielen wird, die den Menschen Zusatzgesetze wie etwa die Beschneidung auferlegen wollten. Der Apostel Paulus, das ist eindeutig, war in der Haft in Rom in den Jahren 57 bis 62. Die Apostelgeschichte endet ja praktisch mitten in dieser Haft und endet abrupt. Es wird nichts vom Tod des Paulus berichtet. Aber aus der frühchristlichen Überlieferung geht hervor, dass der Apostel noch einmal aus dieser Haft freikam, dann nochmal eine Missionsreise durchgeführt hat, die vierte geplante Reise, wo er auch nach Kreta kam. Das wiederum geht aus dem Titusbrief hervor, dass er in Kreta noch begonnen hat zu missionieren und auch Titus dort gelassen hat und ihn beauftragt, Älteste einzusetzen. Haben wir gerade in Titus 1 gehört. Und danach, so sagt also die frühchristliche Überlieferung, kam Paulus dann wieder in Gefangenschaft im Jahre 64 nach Christus und wurde dann auch in einem kalten, unfreundlichen Kerker gehalten. Also er hatte nicht mehr Besuchszugang durch die Geschwister wie bei der ersten Gefangenschaft, sondern jetzt sitzt er in einem Kerker. Das geht auch aus dem zweiten Timotheusbrief sehr ausführlich hervor. Und zwischen diesen beiden Haftzeiten hat er wohl diesen Titusbrief geschrieben an seinen geistlichen Sohn Titus. Und nach der Überlieferung ist ja der Apostel Paulus dann bei dieser zweiten Haftzeit nicht mehr freigekommen, sondern wurde unter der grausamen Herrschaft des Vorläufers des Antichristen, nämlich des Kaisers Nero, hingerichtet. Und zwar, da er römischer Staatsbürger war, nicht gekreuzigt, sondern enthauptet, was für römische Staatsbürger die Hinrichtungsart war. Römische Staatsbürger durften also nicht gekreuzigt werden, sondern die wurden dann andersweitig getötet. So sagt uns die Überlieferung, aber es geht auch aus den Briefen hervor, dass das wohl sehr der Realität nahe kommen dürfte, diese Überlieferung. Jedenfalls, Kreta, diese Insel, ich durfte dort auch vor 2 Jahren sein, es ist eine der größten Inseln des Mittelmeeres. Sie hat eine Breite oder eine Länge, sagt man, ja, von etwa 250 Kilometern und eine Breite bis 55 Kilometer an der breitesten Stelle. Die größte Stadt ist Hierapolis, die heilige Stadt sozusagen. Und es gibt noch kleinere Städte und Dörfer über die Insel verstreut, vor allem an der Küste. Heute ist auch viel Tourismus natürlich. Aber es war damals eine Insel, die auch bekannt war für ihre gefährlichen Stürme. Und einer dieser Stürme war es ja, der dann bei der Gefangenschaftsreise des Apostels Paulus dazu geführt hat, dass sie weggetrieben wurden von Kreta und dann, man vermutet, zur Insel Malta hingetrieben, wo ja dann auch diese Schlange, ja, dem Apostel in die Hand gefahren ist und er doch nicht gestorben ist, was als ein Wunder auch uns überliefert ist. Jedenfalls war er da eine kurze Zeit auf Kreta und später, so kann man annehmen, ist er zurückgekehrt und hat dann auch den Titus eingesetzt als den Hauptverantwortlichen, der in den Orten Älteste einsetzen sollte. Soweit ganz kurz eine Einleitung in den Titusbrief. Und nun also zu den einzelnen Versen. Vers 1. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. Bevor der Apostel sich mit seinem Würdeamt des Apostels vorstellt, gebraucht er erst einmal die Bezeichnung Knecht, Sklave, Diener. Niemals bildet sich der Mensch etwas auf seine Berufung ein, sondern wir sind allesamt Diener des Herrn. Ein wirklicher Diener wird nicht mit seinen Titeln oder Ämtern prahlen. Die erste Bezeichnung, Paulus, das heißt selber der Geringe, den Namen hat er sich ja, als er Christ geworden war, gegeben. Vorher war er der große Saulus, so wie der König Saul, dann Paulus der Geringe, ein Knecht Christi, diese Demut, die zum Ausdruck kommt. Und dann ein Apostel, ein Gesandter Jesu Christi, und zwar ein Spätberufener, der erhöhte als der Maschinen, nicht der irdische Jesus, sondern der bereits erhöhte Jesus Christus vor Damaskus. Und da hat er sich bekehrt, die Blindheit wurde hinweggetan, er ließ sich taufen und hat dann mehrere Missionsreisen veranstaltet, sehr viel für den Herrn gewirkt. Das wissen wir ja ausführlich, vor allem auch aus der Apostelgeschichte. Und dann schreibt er weiter, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist. Es kann immer nur ein Glaube sein, gemäß der Wahrheit, die uns überliefert ist. Alles andere ist ein Irrglaube. Alles, was abweicht vom Wort Gottes, ist ein Irrglaube. Und deshalb haben wir hier die absolute Grundlage anhand der Bibel, um alles zu prüfen. Es kann nur die Wahrheit sein, die dem Glauben gemäß ist, keine andere sogenannte Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Und das müssen wir so deutlich sagen. Und ich bin immer so dankbar, wenn ich mit Menschen rede, die sagen dann, ja, woher weißt du das denn und so? Ich sage, ich habe ein festes Fundament, die Heilige Schrift, von da aus kann ich alles prüfen. Ich selber weiß nichts, in mir selber ist nichts außer Torheit, aber aufgrund der Heiligen Schrift und des Geistes Gottes können wir die wirkliche Wahrheit erkennen. Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Auserwählte Gottes ist ein anderer Begriff für die Gläubigen. Die Auserwählung ist ein Geheimnis. Manche haben ein Lehrsystem darum gebaut und sind dann zu manchen extremen Ansichten gekommen. Das wollen wir nicht tun, sondern wir können nur so viel sagen, da Gott allmächtig ist, weiß er auch alles und lenkt alles. Aber wir können nicht in die Geheimnisse Gottes eindringen. Wir nehmen das als Geheimnis, danken so an. Und wir sollen das Wort des Evangeliums verkündigen. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann dürfen wir auch wissen, Gott hat ihn berufen, Gott hat ihn erwählt, Gott hat ihm die Wiedergeburt geschenkt. Und da wollen wir, so würde Martin Luther sagen, den Hut ziehen vor den Geheimnissen Gottes und das dankbar anerkennen. In Vers 2 lesen wir, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat, vor den Zeiten der Welt. Hier steht etwas ganz Wichtiges über das Wesen Gottes. Gott ist Wahrheit. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. In Johannes 17, Vers 17 betet Jesus zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Wahrheit. Es gibt Wahrheit im Sinne einer völlig zuverlässigen Offenbarung, die nicht wankt und nicht weicht. Und Wahrheit im Sinne einer völlig zuverlässigen Person, nämlich Gott selber. Wahrheit ist ja in der Bibel ein Vertrauensbegriff, eine personale Verbindung mit Gott, wo wir wissen dürfen, er enttäuscht uns nie. Es ist also eine personale Wahrheit, Gott selber als Person, die vertrauenswürdigste Person, die es überhaupt gibt. Ja, der Einzige, der nicht uns betrügt, überhaupt nie, der gar nicht lügen kann, weil er selber die Wahrheit ist. Und er hat verheißen das ewige Leben, was unserer Hoffnung entspricht. Wir wünschen uns ja, ewig beim Vater zu sein und nicht in der ewigen Verdammnis, sondern das ewige Leben, das hier schon beginnt, als eine neue Lebensqualität, dass wir herausgenommen sind aus der Sünde der Welt, reingewaschen durch das Blut des Lammes, Vergebung haben, sinnvolles Leben, und das mündet dann weiter in die Ewigkeit. Das hat Gott schon verheißen vor den Zeiten der Welt. Er hat uns schon bereitet den Platz im Himmel und wir dürfen das dankbar annehmen. Wenn wir das annehmen, die pietistischen Väter haben hier immer gesprochen von der Entscheidung für den Herrn, dann tun wir keinen Prozentanteil zum Erlösungswerk hinzu, sondern wir nehmen das auf 100% vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha an. Das ist keine Hinzufügung, wie manche behaupten, wenn man eine Entscheidung trifft. Natürlich, auch der Herr wirkt die Entscheidung in uns. Ohne den Heiligen Geist kann sich niemand bekehren. Wir dürfen darum bitten, andere beten für unerrettete Menschen und der Geist Gottes wirkt souverän. Es ist auch ein Geheimnis, aber wir dürfen bitten, wir dürfen predigen, wir sollen sogar predigen, das Wort verkündigen. Was Gott dann tut, ist seine Sache. Die Predigt steht in Vers 3 nun. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbar durch die Predigt oder durch die Verkündigung, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes oder unseres Retters. Also auch, dass der Apostel das Wort erhalten hat und weitersagt, ist ein Befehl Gottes. Er kann sich dem gar nicht entziehen. An einer anderen Stelle sagt der Apostel einmal, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wehe uns, wenn wir schweigen, wo wir zu reden gefragt werden. Wehe wir, wenn wir den Herrn verleugnen. Und er, Apostel Paulus, er hatte ja einen besonderen Auftrag als der sogenannte Völker- oder Heidenapostel, gerade zu den Unerreichten hinauszugehen. Übrigens dürfen wir davon ausgehen, dass er nicht der Einzige war, der außerhalb von Israel missioniert hat. Ich denke, dass auch die anderen Apostel hinausgegangen sind, viele von ihnen zu den Heidennationen. Es gibt heute noch Überlieferungen, ja, das, ich glaube, der Apostel Markus, wo hat er missioniert? In Indien vielleicht sogar. Also gibt es manche Überlieferungen, wo sich darauf berufen. Aber das wissen wir nicht so genau. Aber natürlich, Paulus wird hier als Beispiel uns in der Bibel dargestellt für jemanden, der wirklich sein Leben ganz eingesetzt hat in den Dienst für den Herrn. Und er allein hat natürlich nicht gewirkt, sondern viele, viele. Und Gott hat sogar die Verfolgung dazu benutzt, die in Jerusalem ausbrach, um das Evangelium auszubreiten. Sie mussten dann fliehen aus Jerusalem. Viele, nicht alle sind gegangen, aber viele. Und so wurden die Menschen vertrieben und haben das Evangelium verkündigt, rundum, wo sie eingeladen waren. Und nun der Adressat. In Vers 4 lesen wir: An Titus, meinen rechten Sohn, nach unserem gemeinsamen oder nach unser beider Glauben. Sie haben den gleichen Glauben an Jesus Christus, unverfälscht und gemeinsam. Und dann der Gruß, und das ist in der Bibel nie eine bloße Floskel, wie bei uns vielleicht, hallo oder tschüss oder grüß Gott oder was sie alle sagen heute, sondern hier ist wirklich ein Segenswunsch, der zugesprochen wird, auch wirksam, nicht einfach nur so dahingesagt. Und zwar Gnade, in manchen Übersetzungen steht dann auch noch Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Gnade, das heißt Vergebung der Schuld aus der Gnade Gottes heraus, das ist die Voraussetzung alles Weiteren. Und das tut der Gott der Barmherzigkeit, der Gott, der sich über den Sünder erbarmt. Und Friede, das heißt Friede mit Gott, Friede auch mit den Menschen, von unserer Seite aus, wenn der Geist Gottes in unseren Herzen wohnt. Das bekommen wir alles geschenkt. Und das spricht der Apostel seinem geistlichen Sohn und Schüler Titus zu. Aber es geht nicht von Paulus aus, sondern der Friede, die Gnade, die Barmherzigkeit, das kommt allein von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Retter. Vater und Sohn. Und natürlich ist auch der Heilige Geist in der Dreieinigkeit Gottes immer auch enthalten. Durch ihn wirkt ja heute Gott auch in unserer Mitte, der Geist, der als Tröster uns gesandt wurde. Soweit also die Einleitung dieses Briefes. Und nun wird der Apostel auch sehr persönlich. Und es ist absurd, diese Briefe, wie es manche Bibelkritiker in einer unverschämten Weise tun, diese Briefe dem Apostel Paulus abzusprechen. Es hätte irgendein Fälscher geschrieben und so, auch die Timotheusbriefe. Es sind in Wirklichkeit die ganz persönlichsten Briefe, wo sehr viele Einzelheiten aus dem Leben des Apostels und seiner Schüler beschrieben sind. Und so auch hier, er sagt also dem Titus jetzt hier in Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Wie schon bei der Einleitung gesagt, der Titus ist in Kreta geblieben, Apostel Paulus ist weitergereist, um zu missionieren, man nimmt an in Mazedonien, also im Bereich des heutigen Griechenland, und er aber ist in Kreta, auf der Insel Kreta geblieben, und nun gab es eben verschiedene Städte oder Ansiedlungen, wo auch schon Menschen sich bekehrt hatten. Und wenn eine Versammlung, wenn es mehrere sind, schon eine Zeit existiert, ist irgendwann die Zeit auch gekommen, wo durch Gottes Leitung Brüder, sage ich mal, erkennbar werden, die Gaben haben, auch der Leitung, der Lehre, der Verantwortung für die Gemeinden. Nicht als Herrscher, sondern als Diener der Gemeinden, ganz wichtig zu betonen. Und so sollte auch dort der Titus verantwortlich sein, Älteste einzusetzen, praktisch als Beauftragter des Apostels. Es war ja im ersten Jahrhundert noch eine besondere Zeit, wo es Apostel gab, Apostelschüler. Und sie hatten auch eine besondere Autorität, und so konnte also er hatte auch eine Gabe bekommen, zu erkennen, welche Männer, übrigens nur Männer, ausschließlich Männer natürlich, geeignet sind, als Älteste zu dienen, auch auf der Insel Kreta. Und hier nennt jetzt der Apostel Paulus die Kennzeichen. Bevor ich diese lese, möchte ich auch einmal noch ganz kurz die ausführliche Parallelstelle dazu lesen. Wer weiß, wo das steht, wo es noch ein bisschen ausführlicher steht, diese Aufzählung der Voraussetzungen für Älteste. Da gibt es noch eine ganz wichtige Stelle. 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Oder ja, 1 bis 7. Ich hatte die Freudigkeit, letztes Jahr in der Bibelwoche den ganzen ersten Timotheusbrief und in weiteren Woche den zweiten Timotheusbrief auszulegen. Und da bin ich auch schon ausführlich auf diese Frage eingegangen, deshalb möchte ich es heute ein bisschen kürzer fassen. Wer will, kann das nachlesen oder nachhören in meiner Auslegung vom ersten Timotheus. Aber ich möchte die Stelle zumindest lesen, weil hier zusätzlich zu den Kriterien im Titusbrief auch noch weitere Kriterien genannt sind. Es ist noch ein bisschen ausführlicher. Im Titusbrief wird noch mal ein bisschen was ergänzt. Also die beiden Stellen ergänzen sich. Und deshalb im 1. Timotheus 3, das jetzt als Parallele zu Titus 1, sollten wir auch zumindest die Verse einmal kurz gehört haben. Das lese ich jetzt nach der Schlachterübersetzung. Vorhin hatte ich Luther gelesen, hier jetzt die Schlachter. 1. Timotheus 3. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also ihr seht, es ist vieles ähnlich und doch nochmal ein bisschen anders akzentuiert, manche Punkte. Ich möchte jetzt aber heute vor allem auf Titus natürlich eingehen und diese Punkte betrachten, auch immer wieder im Blick auf 1. Timotheus 3. Also wir lesen, was lesen wir als erstes? In Vers 6, Titus 1, Vers 6. Er soll untadelig sein. Das steht genauso in 1. Timotheus 3 voran. Das ist praktisch die Voraussetzung und die Überschrift zu allem Weiteren. Es soll ein Mann sozusagen sein ohne Fehler und Tadel, ist die Voraussetzung. Es soll also keiner sein, der einen schlechten Leumund hat, der stadtbekannt ist und verrufen ist im negativen Sinne. Klar, manchmal kann auch ein Christ verrufen sein, weil er wirklich dem Herrn ernsthaft nachfolgt. Das ist was anderes, das ist nicht gemeint. Aber es soll keiner einen schlechten Ruf haben, weil er irgendwie ein Übeltäter ist, auch vor dem Weltlichen. Gewissen, was so die Weltmenschen auch haben. Also soll kein Dieb oder Alkoholiker oder Schläger oder Ehebrecher oder Hurer oder sonst irgendwas sein. Es kann natürlich sein, dass jemand sich dann bekehrt hat von solchen Sünden und sich bewährt hat, das ist dann wieder was anderes. Ja? Aber wenn jemand immer noch jetzt darin lebt, nicht Buße darüber getan hat und dann Älteste werden will, das ist völlig undenkbar. Soll also einen tadellosen Ruf haben, auch nach außen hin. Das steht ja auch in 1. Timotheus 3, wo es dann am Schluss hieß, wir haben es gerade gelesen, Vers 7, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Natürlich ist keiner perfekt. Das könnte jetzt mancher von uns denken, oder jeder, denke ich, ja, wenn ich das so höre, da kann ja keiner Ältester werden. Und ich schon am wenigsten, ja? Keiner von uns ist wirklich fehlerfrei oder sündlos. Darum geht es auch nicht. Natürlich ist keiner sündlos. Aber ein Ältester sollte deshalb an erster Stelle ein begnadigter Sünder sein. Ein begnadigter Sünder. Betonung liegt auf begnadigt. Wir bleiben immer noch Sünder. Das wissen wir aus der Erfahrung und auch aus der Heiligen Schrift. Aber wir leben aus der Gnade und durch die Gnade bekommen wir auch Kraft, dem Bösen zu widerstehen und dem Herrn ähnlicher zu werden. Wir müssen nicht immer auf dem gleichen Stand bleiben. Wir werden nicht vollkommen rein und sündlos auf Erden. Aber es ist traurig, wenn wir immer, sage ich mal, in dem alten Leben sozusagen bleiben würden, was wir vor der Bekehrung hatten und sagen, naja, ich bin ja gerettet, aber ich lebe genauso weiter wie vorher. Das kann dann auch nicht stimmen. Also versteht, Luther hat mal gesagt, zugleich Sünder und Gerechtfertigter. Ich würde sagen, es muss aber noch die Heiligung dazukommen, dass wir nicht immer auf dem gleichen Stand bleiben wie vor unserer Bekehrung. Das kann es auch nicht sein. Es sollte ein geistliches Wachstum vorhanden sein. Und wenn auch ein Christ einmal fällt, dann ist es wie ein Betriebsunfall. Aber nicht so, dass er sich in der Sünde ahlt und weidet, Man kann es mit dem Bild vom Schwein und Schaf sich auch vergleichen. Ein Schwein, das ist praktisch der unbekehrte Mensch. Der fühlt sich wohl in der Sünde, der braucht den Schmutz, der muss sich drin wälzen. Bei einem Schwein ist ja natürlich ein Reinigungsprozess, ja, der Dreck. Aber im Bild jetzt gesprochen, dieser Schmutz beim Schwein, das macht dem Schwein Freude. Das ist so der Mensch in der Sünde, der sich da wohlfühlt. Praktisch der Unbekehrte oder nicht wirklich Wiedergeborene, der nur einen Schein des frommen Wesens hat, aber seine Kraft verleugnet. Während ein Schaf, ich sag mal ein bekehrter Christ, wenn der in Sünde fällt, wenn ein Schaf schmutzig wird, für das ist etwas Peinliches. Das möchte so schnell wie möglich wieder sauber werden und sucht die Reinigung durch das Opfer Jesu. Unterschied, ja. Also ich hoffe, wir sind alle Schafe und keine Schweine, ja. Ich hoffe, das Bild, dass sich ein bisschen einprägt. Also in der Hinsicht soll also auch natürlich jeder Christ untadelig sein, aber ganz besonders Männer, die dieses Aufseheramt, Luther übersetzt Bischofsamt, aber das ist missverständlich, weil es gibt in der Bibel keine Landesbischöfe oder katholische Bischöfe. Es gibt in der Bibel nur Älteste in den einzelnen Gemeinden vor Ort. Keine überregionalen Dachverbände gibt es in der Bibel auch nicht. Da gibt es keine evangelische Allianz und keinen Gnadauerverband. Das sind alles menschliche Konstrukte, die heute in der Endzeit ganz besonders verhängnisvoll und verführerisch geworden sind, weil von oben her die endzeitliche Unterwanderung sich über die Gemeinden ausbreitet. Die Dachverbände werden zuerst unterwandert, dann die Prediger umgepolt und dann kommt es in die Gemeinden. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich denke, es war notwendig, vielleicht mal kurz zu erwähnen. Und deshalb, es gibt nur Älteste in den einzelnen Gemeinden, keine Landesbischöfe, völlig unbiblisch. Egal, ob es Männer oder Frauen sind, ist jetzt egal. Es kann nur ein Mann Ältester sein, wegen der Hauptstellung Jesu Christi über die Gemeinde, Epheser 5. Wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Ja, also die Frau kann sich nicht über den Mann ordnen, schon gar nicht im Gemeindedienst. Da würde praktisch alles verdreht. Lest mal Epheser 5, 1. Korinther 11 und diese Stellen auch in den Timotheusbriefen, wo das ausführlich begründet wird. Also keine Ältestinnen, sondern Älteste. Es gibt auch keine Pastorinnen, sondern nur Hirten, männliche Hirten. Ich denke, dass das soweit verständlich war. Deshalb heißt es ja auch Mann einer einzigen Frau. Wenn es Ältestinnen gäbe, müsste auch heißen Frau eines einzigen Mannes, steht aber nicht da. Das ist auch schon das nächste Kriterium. Und da wurden viele Bücher geschrieben. Wie ist das zu verstehen? Mann einer einzigen Frau. Ich möchte so sagen, es geht hier um ethische, moralische, sexuelle Reinheit für Männer, die Ältestendienst betreiben. Sie sollen keine Frauenhelden sein, sie sollen keine Geliebte nebenher noch haben, sie sollen keine Affären haben. Es soll ein Mann einer einzigen Frau sein, keine Polygamie, keine Mehrehe, keine außereheliche Beziehung, keine Unzucht. Es wird manchmal diskutiert, ob ein Ältester unbedingt verheiratet sein müsse, aufgrund dieser Stelle. Aber ich sage mal so, der Apostel Paulus war zum Beispiel auch ehelos. Also das würde nicht dagegen sprechen. Natürlich hat man mehr Erfahrung in der Seelsorge, auch Eheseelsorge, wenn man selber verheiratet ist. Insofern ist es schon naheliegend, dass es gestandene Ehemänner sein sollten, die ihrer Frau die Treue halten. Ich denke, das deutet schon darauf hin, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass auch im Einzelfall ein lediger Mann Ältester werden könnte, wenn er sich anderweitig bewährt hat und andere Kriterien auf ihn zutreffen. Die anderen Fragen, ein verwitweter Mann, ich denke, der hat ja auch nur eine einzige Frau. Der kann auch Ältester werden, der dann wieder geheiratet hat. Bei Scheidung ist ein heikles Thema, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit hinauslehnen. Das sollen wir auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es sollte in der Regel nicht sein, ist meine Meinung, dass geschiedene Älteste werden. Aber es kann Ausnahmen geben, wenn jemand, sage ich mal, unschuldig geschieden wurde, die Frau zum Beispiel eine Ehebrecherin ist und der Mann nach menschlichem Verständnis unschuldig geschieden wurde und nach einiger Zeit, nach einer Bewährungszeit auch sich als treuer Haushalter bewährt, kann auch dieser eventuell nach einer Bewährungszeit, wenn er andere Kriterien erfüllt und der Gemeinde von Herzen dient, in Betracht gezogen werden. Aber da sollte man etwas zurückhaltend sein, weil es auch immer eine Anfechtung für eine Gemeinde ist, weil von außen dann oft schnell Kritik kommt, ach, ein Geschiedener und so weiter. Ja, muss man etwas vorsichtig sein. Von der Bibel her ist es ein schwieriges Thema, was ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausdehnen kann und möchte. Ich habe es in anderen Veröffentlichungen ausführlicher getan. Ein weiteres Kriterium, was genannt wird, der gläubige Kinder hat. Man kann auch übersetzen, treue Kinder. Pistoi steht hier, also gläubig oder vertrauend. Die nicht im Ruf stehen, liederlich. Man kann auch übersetzen, ausschweifend oder ungehorsam oder aufsässig zu sein. Er soll keine rebellischen Kinder haben. Da gibt es auch manche Brüder, die sagen, ja, dann komme ich nicht in Frage. Meine Kinder, die gehen nicht den Weg, die sind nicht gläubig, die sind so rebellisch. Man muss auch hier abwägen, liebe Geschwister. Das Ideale ist wirklich, wenn die Kinder gehorsam sind und wenn sie sogar gläubig sind, noch besser. Obwohl man natürlich weiß, bei kleinen Kindern, wie ist es da mit der Bekehrung, sind die wirklich dauerhaft gläubig, kommt da nicht noch die Pubertät. Jeder der Kinder hatte in verschiedenen Altersstufen, weiß, es gibt Kinderbekehrungen, aber ob die sich dann durchhalten in der Pubertät, dann in unserer Gemeinde sprechen wir von einer Erneuerung. Wenn sich Jugendliche dann wieder erneuern im Glauben, ja, dann muss man das sehen. Das ganz Ideale ist natürlich gläubige Kinder, die sich bekehrt haben, die auch festbleiben im Glauben. Aber das ist leider nicht oft der Fall, muss man auch sagen, gerade heutzutage. Gehorsam, ja, genau wollte ich gerade sagen. Gehorsam mit Kinder steht im Timotheusbrief. Ich denke, die Stelle ist so zu verstehen. Wir können ja nicht den Glauben der Kinder machen, das kann nur Gott machen. Aber wir können ihnen vorleben, wie wir als Christen leben. Wir können glaubwürdige Zeugen sein. Wir können auch bekennen, dass wir auch versagen als gläubige Eltern und auch die Kinder um Vergebung bitten. Wir machen das auch bei unseren Kindern. Vergibst du mir? Ja, ich vergebe dir das gegenseitig. Das sind wir auf einer Ebene, was die Vergebungsbereitschaft und die Vergebungsnotwendigkeit angeht, auch gegenüber unseren Kindern. Und was allerdings, denke ich, ein Problem ist, gläubig, das kann man nicht unbedingt erwarten bei Kindern von gläubigen Männern und Frauen, dass die alle gläubig sind gleich. Aber sie sollten zumindest nicht, sage ich mal, so ein aufsässiges, rebellisches, unordentliches Leben führen, dass das ganze Dorf darüber spricht, der ist Ältester einer Gemeinde und hat die allerschlimmsten Kinder hier im Dorf. Ich denke, so ist es auf jeden Fall zu verstehen. Dann sollte man lieber sagen, in der Situation sollte ich nicht in diesen Dienst gehen. Erst wenn die Kinder umkehren, wenn ich eine gesunde geistliche Autorität über sie ausüben kann. Und natürlich muss man sich auch selber prüfen, als Vater oder als Mutter, wo habe ich versagt? Liegt es an mir? Was haben wir falsch gemacht? Gibt es noch eine Möglichkeit, das Ruder herumzureißen? Ich empfehle zum Beispiel ein sehr gutes Buch von Ted Tripp, was uns auch viel geholfen hat, Eltern, Hirten der Herzen. Die Linken wollen es ja auf den Index setzen, aber es ist ein sehr gutes Buch. Und es ist keineswegs hier von der Prügelstrafe die Rede, sondern es ist einfach das Biblische, dass man die Kinder in Liebe erzieht, aber auch mit einer gesunden geistlichen Autorität. Also sehr empfehlenswert. Und lest einfach selber. Mehr möchte ich jetzt öffentlich dazu nicht sagen. Aber dass wir von uns aus, so wie es der Herr uns schenkt, das Möglichste dazu tun, dass die Kinder nicht aufsässig, nicht rebellisch sind, sondern gehorsam. Ich weiß, unsere Kinder sind auch nicht immer gehorsam. Wir haben auch jeden Tag einen gewissen Kampf. Räumst du jetzt dein Zimmer auf? Ja, und so weiter. Aber es sollen keine stadtbekannten Rebellen und Chaoten sein, wo die ganze Straße immer nur darauf zeigt. Das sollte dann möglichst doch nicht so sein. Wir können gerne noch über diese Fragen reden, welche Erfahrungen auch ihr damit gemacht habt. Und natürlich, wenn Kinder schon erwachsen sind und in Lebenskrisen kommen und so weiter, das liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Die sind dann auch für sich selber schließlich verantwortlich, spätestens dann mit 18. Nicht? Da kann man nicht sagen, jetzt wenn der Sohn nicht gläubig ist mit 20, dann vielleicht abgefallen vom Glauben ist, da kann man nicht unbedingt dann die Eltern verantwortlich machen. Es ist auch ein schwieriges Thema, aber das muss auch seelsorgerlich im Einzelfall abgewogen werden, ob das ein Hinderungsgrund ist für einen Bruder, den Ältesten zu begleiten oder nicht. Rede ich zu schnell oder könnt ihr mich verstehen? Ja. Und jetzt wird nochmal wiederholt in Vers 7, denn ein Aufseher soll untadelig sein. Und jetzt wird es weiter ausgeführt, also wieder untadelig. Und jetzt als ein Haushalter Gottes, ein Haushalter Gottes. Das ist praktisch auch eine Überschrift hier nochmal, der Begriff Haushalter, was manches zusammenfasst. Ein Haushalter Ein treuer Haushalter ist einer, der einen Auftrag, der ihm übertragen wurde, in Treue und Genauigkeit und Fleiß und Zuverlässigkeit wahrnimmt. Also ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, der eingesetzt ist zur Verwaltung. Du treuer Haushalter, da kommt es mal vor in einem Gleichnis, der wird dann belohnt von seinem Herrn. Das ist gut gemacht und du hast die Pfunde nicht vergraben, sondern damit gearbeitet. Wir sollen also keine faulen Knechte sein. Wir sollen sagen, wir sind unnütze Knechte, der Herr hat alles durch uns gewirkt. Aber unnütz heißt nicht, dass wir faul sein müssen, sondern demütig. Ich muss es schon richtig verstehen. Wenn wir sagen, wir sind unnütze Knechte, soll es nicht im Sinne von Faulheit sein, sondern von Demut. Muss man ganz klar auseinanderhalten. Und hier nun also ein Haushalter Gottes. Er soll die Gemeinde treu leiten. Nicht eigennützig in die eigene Tasche wirtschaften, das kommt gleich als nächstes da noch, sondern in Hingabe, sich nicht hinter die Gemeinde stellen, sondern vor die Gemeinde, wenn sie angegriffen wird. Also Ältester soll keiner sein, der dann flieht, wenn Gefahr droht, sondern die Herde nicht verlässt, so wie ein guter Hirte. Es gibt Beispiele in Verfolgungssituationen, wo Älteste nicht geflohen sind. Man hat gewusst, die werden als Erste abgeholt und sie hätten die Möglichkeit gehabt zu fliehen. Vielleicht hat sogar die Gemeinde gesagt, dich wird man als Erster holen. Und er ist doch geblieben. So damals im Baltikum, manche Pastoren wurden damals hingerichtet, als die revolutionären Garden damals die Gemeinden überfallen haben. Ein guter Haushalter Gottes, das heißt auch, dass er die gesunde Lehre verinnerlicht hat, indem er die Bibel sehr gut kennt und der Gebet liest und unter Gebet versteht, was er da liest. Und dann auch weitergibt, die gesunde Lehre verinnerlicht hat und dann auch sozusagen nach außen hin ausbreiten kann. Und er hat auch eine gute Autorität, etwa in der Seelsorge, dass er Menschen helfen kann, mit seiner Gabe sie auch zurechtbringen kann, wo Nöte sind, wo Sorgen sind, wo Depressionen und Ängste sind und anderes. Aber alles in der Abhängigkeit von Gott allein. Ein Haushalter Gottes, nicht ein Haushalter in die eigene Tasche. Es steht hier ein Haushalter Gottes. Und jetzt werden weitere Kennzeichen aufgezählt. Er soll nicht eigensinnig sein, übersetzt Luther, oder man kann sagen, nicht eigenmächtig. Also es soll jemand sein, der gesprächsfähig ist, der kein Egoist oder Egomane ist, keiner, der nur auf sich selber konzentriert ist, der denkt, ich weiß immer alles besser, die anderen wissen gar nichts. Alles das sollte nicht sein. Er sollte auch hören auf die Geschwister. Ich sage bewusst Geschwister. Meine Frau hat mir auch schon vieles Geistliche gesagt. Sie kennt die Bibel besser als ich, hat sie öfter gelesen. Ich habe noch viele andere Bücher lesen müssen. Deshalb hatte ich nicht so viel Zeit, die Bibel so oft zu lesen, wie meine Frau das schon gemacht hat. Und so können wir auch durchaus mal auf unsere Frauen hören, auch wenn sie nicht das Haupt sind, aber man sagt so schön der Hals, ja. Und also nicht selbstherrlich und sagen, ich weiß alles besser, ich höre auf gar niemand mehr, sondern man darf sich auch etwas sagen lassen. Nicht jähzornig. Jähzornig ist, wer nicht überlegt, bevor er losschreit oder handelt oder losschlägt, wie auch immer. Man sollte, bevor man redet und handelt, erst zur Ruhe kommen, beten, in die Stille vor dem Herrn gehen. Und wenn jemand mit dem Jähzorn zu kämpfen hat, dann probier das einmal. Zieh dich einfach zurück, bevor du vielleicht ein Wort zu viel sagst. Geh in das Kämmerlein, bete und bitte den Herrn, dass er dir Geduld und Ruhe und Liebe schenkt. Kein Säufer, keiner, der dem Wein ergeben ist, steht wörtlich da. Und das, ich denke, muss man das noch begründen. Es gab Schlagzeilen in Zeitungen, betrunkener Pfarrer von der Kanzel geholt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr beschämend, wenn so etwas sogar in der Presse steht. Und was dann im Alkoholismus alles an Sünde passiert, das wollen wir hier nicht ausmalen. Man hat auch nicht mehr die Kontrolle über sich, weder über die Worte noch über die Taten. Und der Alkohol enthemmt auch. Und er gibt, wenn es zu viel Alkohol ist, gibt es dem Teufel den Raum. Man kann jetzt vielleicht sagen, in Maßen, aber nicht in Massen. In kleinen Mengen kann es Medizin sein, aber es muss die kleine Menge bleiben, liebe Geschwister. Wie schnell sagt man, naja, der Apostel Paulus sagt auch, trink ein wenig Wein für deinen Magen. Ah, dann noch ein bisschen mehr Wein und noch mehr und schon wird es der Sünde. Man muss wirklich das Maß wissen. Wer das Maß nicht weiß, der sollte sich lieber ganz enthalten davon. Es gibt auch Geschwister, die das so tun und die wollen das hochachten. Aber wer also nicht der Gefahr steht, hier süchtig oder ausfällig zu werden, dem wollen wir das auch jetzt nicht sagen, dass das völlig verboten ist. Beim Abendmahl trinken wir auch eine kleine Menge Wein und es schadet einem auch nichts. Im Gegenteil, wir denken ja auch an das Opfer Jesu dabei und der Weinstock ist gewürdigt worden. Aber wer gefährdet ist, der soll sich lieber des Alkohols ganz enthalten. Und wer in irgendeiner Suchtabhängigkeit steht, von Alkohol, Zigaretten, Drogen oder auch Internet oder anderen Dingen oder auch Handy, wo ich heim zugefahren bin, das ganze Abteil mit Jugendlichen, fast alle hatten Handy an. Ja, es wird immer schlimmer. Ich habe im letzten Heft ja was gebracht über die Suchtgefahr beim Handy. Dann sind solche Menschen, die abhängig sind von irgendetwas, nicht geeignet, Gemeinden zu leiten. Wir sollen als Christen allesamt allein vom Herrn Jesus abhängig sein und nicht von irgendwelchen geschöpflichen Dingen. Dann, ein Ältester soll nicht streitsüchtig oder gewalttätig sein. Gewalttätig geht nachher ins Handfeste, wenn man den anderen beim Kragen sogar packt. Das gab es auch schon manchmal in Gemeinden. Ich habe es noch nie erlebt, glücklicherweise, in dieser Form. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass sowas schon vorkam. Schlägereien in sogenannten christlichen Gemeinden. Das ist dann schon sehr traurig und ist gar kein Zeugnis mehr nach außen. Aber es gibt manchmal auch, wie soll ich es jetzt sagen, will jetzt nicht ironisch werden, aber liebe Brüder oder auch liebe Schwestern, die sehr gerne streiten. Und wenn ich merke, dass jemand diskutieren will, nur um des Streitens willen, dann breche ich das sehr schnell ab und sage, es hat keinen Sinn. Du willst gar nicht die Wahrheit wissen, du willst nur streiten. Da ist besser zu sagen, stopp, das mache ich nicht mit. Wir sollen keine Streitsucht haben, denn Streitsucht ist Sünde. Dinge ausdiskutieren ist was anderes. Manchmal auch über biblische Fragen muss man klärend sprechen. Aber Streitsucht ist Sünde. Und dann soll man Gemeindedienste nicht erstreben um schändlichen Gewinnes willen, um sich zu bereichern, um zu Geld zu kommen, um die Kollekte an sich zu bringen oder was auch immer. Eine schreckliche Sünde, wenn man so mit den anvertrauten Mitteln umgeht, die Geschwister, die es ernst meinen, einem anvertrauen. Wer so etwas tut, ist ungeeignet für das Reich Gottes. Und jetzt kommen aber positive Eigenschaften. Ein Ältester soll gastfrei sein, also ein offenes Haus haben für Gemeindeglieder, aber auch für Gäste, die in die Gemeinde kommen, damit sie sich auch angenommen fühlen und eben auch für Außenstehende, für Menschen, die in Not sind. Und deshalb ist es gut, dass es eben nicht nur ein Ältester ist in der Gemeinde, sehr schnell überfordert. Das ganze Ein-Mann-Prinzip, Pfarrer-Prinzip und so, ist eine totale Überforderung. Auch wenn man noch so toll dann bezahlt wird in der Kirche. Das kann das nicht ersetzen, die geistliche Vollmacht. Ja, die kirchlichen Dienste, die werden ja sehr hoch bezahlt. Aber es ist trotzdem nicht biblisch und schon gar nicht. Nein, es ist gut, wenn es mehrere Älteste gibt und die können dann auch die Häuser öffnen. Übrigens nicht nur die Ältesten, es sollte jedes Gemeindeglied tun. Und es ist wunderbar, wenn man sich gegenseitig einlädt, da wächst man auch zusammen als Gemeinde. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, ob man Gastfreundschaft übt. Ich freue mich immer, wenn wir jemanden einladen dürfen oder auch wenn uns jemand einlädt. Manchmal ist in Gemeinden nicht so gewohnt und da fehlt aber dann manchmal auch die Liebe und die Beziehung, wo nicht die Türen sich gegenseitig öffnen. Und auch für Gäste, die kommen, die vielleicht fremd sind, das ist vielleicht eine Überwindung für manchen Fremden, sich da gleich einzuladen. Aber ich habe schon oft erlebt, was für ein großer Segen drauf liegt, wenn man solche Menschen kennenlernt. Die haben oft auch Fragen und Nöte und suchen eine Gemeinde. Und wie oft kamen dann schon welche auch zu uns in die Gemeinde, weil sie gemerkt haben, diese Gemeinde hat Liebe, sie ist gastfrei und hat offene Häuser. Und man sollte auch sehen können, was im Haus ist. Man sollte kein schlechtes Gewissen haben, jemanden in seine Wohnung zu lassen, was man da dann alles sieht vielleicht. Ja? Sondern es sollte geistlich auch geprägt sein, das Zuhause. Dann gütig. Ja, wie schön ist, wenn man über einen Ältesten sagen kann, das ist die Güte in Person. Da fühlt man sich wirklich angenommen. Der strahlt Liebe aus. Der ist nicht schroff und abweisend, sondern man fühlt sich wirklich angenommen, verstanden, akzeptiert. Natürlich nicht die Sünde wird akzeptiert, aber der Mensch, der gesündigt hat und der Buße tut darüber. Wir sollten, und das sollte an sich auch jeder Christ tun, es ist ja jetzt nicht nur für Älteste zu verstehen, manches hier, jeder Christ sollte gütig sein und mit dem anderen so umgehen. Und dann auch besonnen. Es ist ganz wichtig, dass Brüder, die Gemeinden leiten, dass es keine Heißsporne sind, die mehr kaputt machen als aufbauen. Besonnenheit, Ruhe, innere Ruhe sollten sie ausstrahlen. Also nicht so, dass man heute was aufbaut und morgen wieder niederreißt. Ganz gefährlich. Und wenn man gefragt wird nach irgendeiner Lehre oder einem Rat, wenn man es nicht weiß, vielleicht erstmal sagen, ich bete drüber, ich gebe dann nächstes Mal eine Antwort, bevor man eine falsche Antwort gibt und da heraussprudelt und nachher fällt einem ein, oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, das war jetzt genau das Falsche. Also besonnen heißt, dass man nochmal nachsinnt, dass man nochmal ins Gebet geht und den Herrn fragt, Herr, was ist jetzt das Richtige? Was soll ich raten? Zum Beispiel kommt vielleicht einer und fragt, ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten, Arbeit zu finden, was ist denn das Richtige, was sollte ich tun? Und kann man jetzt nicht sagen, das gleich, sondern man muss wirklich abwägen. Das braucht auch Zeit, das braucht Nachdenken. Oder auch in der Seelsorge, was Ehepartnerwahl angeht und so weiter, oder auch Eheprobleme, was tut man jetzt, wie gehe ich auf meine Frau wieder zu? Da braucht man viel Weisheit, auch Lebenserfahrung, aber vor allem die Leitung des Herrn. Also Besonnenheit. Kein heißblütiges Überspanntsein und Lospoltern und Losrennen, sondern wirklich, es heißt mal so schön, vor Gebrauch des Mundwerks den Verstand einschalten. Ja, das ist Besonnenheit. Und dann steht hier gerecht. Wie heißt denn eure Übersetzung? Auch gerecht, ja. Also gerecht sein sollte der Älteste erstmal selber gerechtfertigt. Durch Jesus Christus, wir sind von Natur aus nicht gerecht, aber dann auch gerecht gegenüber den Mitmenschen, gegenüber den Mitchristen in der Gemeinde, dass man nicht parteiisch ist und zum Beispiel der Familie X immer alles glaubt und der Familie Y nichts glaubt, wenn die miteinander mal Streit haben, sondern man hat ja zwei Ohren, damit man beide Seiten hören kann. Und dann kann man ein gerechtes Urteil fällen, wenn man beide Seiten möglichst neutral angehört hat. So wie ein guter Richter das auch machen soll. Es gibt ja da Ankläger und Verteidiger und ein guter Richter wird immer beide Seiten wirklich ausführlich zu Wort kommen lassen und anhören und dann erst ein Urteil fällen. Ein gerechtes Urteil. Gott ist der allergerechteste Richter, weil er sieht ja sogar ins Herz. Ihm können wir nichts vormachen. Er weiß genau, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Wir denken auch an das salomonische Urteil. Es war etwas drastisch, wie der König Salomo die Wahrheit rausgefunden hat. Wer weiß es denn? Ja. Da kamen zwei Frauen. Ein Kind war umgekommen, das andere lebte. Und wie sollte jetzt der König Salomo herausfinden, welches die echte Mutter ist? Hat er eine drastische Maßnahme ergriffen, hat gesagt, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Jetzt können Diener kommen mit dem Schwert und das Kind wird mitten in zwei gehauen, dann kriegt jede die Hälfte. Und dann hat die richtige Mutter was gesagt? Lass es der anderen, Hauptsache das Kind lebt. Und die andere, die falsche, hat gesagt, ja, teils ruhig und so. Da war es dann klar, dass es nicht ihr Kind war, sondern die richtige Mutter hat es lieber dann der anderen gelassen, bevor es einfach dann getötet worden wäre. Aber ich hoffe, dass wir solche schwierigen Entscheidungen nicht treffen müssen in unseren Gemeinden. Gerecht sein, dann fromm. Heilig kann man es auch übersetzen. Das heißt abgesondert von der Sünde. Nicht einer, der, so wie das Bild vorhin vom Schwein zu gebrauchen, in der Sünde sich wälzt. Er soll also dem Herrn dienen. Er soll sein Leben dem Herrn übereignet haben. Er soll ein hingegebener Diener Jesu Christi sein. Heilig dem Herrn. Und dann noch zwei wichtige Dinge. Enthaltsam. Oder beherrscht, das ist das Wort für Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Also auch hier jemand, der nicht sich in jede Begierde hineinziehen lässt. Jetzt muss ich aber das noch erst erledigen, bevor ich zum Gottesdienst gehe. Ich muss erst noch mein Hobby da frönen. Ich muss das Fußballspiel da noch sehen und was auch immer. Nein, er muss über diesen Dingen stehen in der Kraft des Herrn und sagen, ich mache mich von nichts abhängig, außer von Jesus. Gott verbietet uns nicht, dass wir Hobbys haben, versteht mich nicht falsch, aber das darf niemals die erste Stelle einnehmen. Wir sollten immer so viel Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit haben, dass wir sagen können, mein Herz gehört Jesus allein und alles andere kommt erst danach. Wenn da noch Zeit bleibt fürs Briefmarken sammeln oder für irgendein anderes Hobby, ja, dann kann ich das auch noch machen in der Freizeit. Wir dürfen uns auch erholen, versteht mich recht, ja. Aber wir sollen so leben als oder so haben, als hätten wir nicht, wie der Apostel Paulus mal sagt. Das heißt geistliche Enthaltsamkeit. So haben, als hätten wir nicht. Versteht ihr, was das heißt? Die Dinge loslassen können. Sich von nichts binden lassen, sich von nichts versklaven lassen. Weder vom Alkohol, noch vom Tabak, noch von Fernsehen, noch von sonst irgendwelchen Dingen, sondern dass wir frei sind, wirklich frei sind, auch vom Handy. Ich schalte mein Handy nur ein, wenn ich Verspätung habe mit dem Zug. Ich habe sonst gar nicht an, ich bin auch nicht auf Empfang. Ich habe auch noch nie ein Spiel drauf gemacht. Ich brauche das nicht, aber ich weiß nicht, wie es bei der jungen Generation heute ist. Die kennen gar nichts anderes mehr oft. Aber wie schnell lassen sie sich gefangen nehmen? Von einer dauernden Berieselung. Sie können gar nicht mehr abschalten und die Schöpfung bewundern draußen, die der Herr gemacht hat. Man ist abhängig von irgendwelchen virtuellen Scheinwelten. Jeder möge selber prüfen, wo er vielleicht sich enthalten sollte von irgendwelchen Dingen, die ihn oder sie gefangen genommen haben. Als sein Ältester soll ein freier Herr über alle Dinge sein, wie das Martin Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen einmal ausgedrückt hat. Ein Diener aller und gleichzeitig ein Herr über alles, aber abhängig vom einzigen Herrn Jesus Christus. Das heißt Selbstbeherrschung, Herr sein über das, was uns gefangen nehmen möchte, aber Diener sein des Christus und auch seiner Gemeinde. Und nun noch der letzte Vers, wir kommen gleich zu Ende. Vers 9. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Also der Älteste und überhaupt auch jeder Christ steht in der Lehre, die uns überliefert ist, als die Lehre des Evangeliums. Und an anderer Stelle schreibt der Apostel Paulus in Galater 1, Vers 6, wenn ich etwas anderes predige als das, was überliefert ist oder was er empfangen hat, oder wenn jemand etwas anderes predigt, der sei verflucht. Ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Da spricht der Apostel sogar einen Fluch aus, wer von der biblischen Lehre des Evangeliums abweicht. Wir werden morgen Abend, so der Herr will und wir leben, das Thema haben, Irrlehrer müssen ermahnt werden. Und ich ergänze, sie müssen ausgeschlossen werden, wo sie die Gemeinde zerstören würden. So wichtig ist das mit der Lehre. Und deshalb möchte ich das jetzt nicht weiter vertiefen heute. Das wird morgen das Thema sein, gegen die Irrlehrer, wie wir da auch an Beispielen sehen, was heute so an Irrlehrern da ist und wie wir dem begegnen können. Möge der Herr uns in alle Wahrheit leiten. Amen.